Wenn mir jemand sagt, dass 4 Familien mehr besitzen als 40 Millionen Deutsche oder Menschen in Deutschland, bin ich total schockiert und finde, das ist ein untragbarer Zustand. Und ich finde zum Beispiel einen Punkt darin total wichtig, dass die meisten Leute, die da so kalt gelassen werden von, glaube ich, gar nicht wissen, dass sie am Ende ja auch die Steuern bezahlen für die Superreichen, die so wenig beitragen zu unserer Gesellschaft.
Das war die Stimme von Sebastian Klein. Sebastian ist Unternehmer und zwar ein ziemlich besonderer, denn er ist sozusagen Ex-Millionär. Er hat nämlich 90% seines Vermögens freiwillig abgegeben. An wen und warum, das erzählt er uns jetzt. Ich bin Jonas Witsch und für die Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig. Schön, dass ihr dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Was würdet ihr machen, wenn ihr auf einen Schlag ein paar Millionen Euro auf dem Konto hättet? Unser heutiger Gast stand vor genau dieser Frage. Sebastian hat die Lernplattform Blinkist mitgegründet und vor einem Jahr erfolgreich verkauft. Aber statt sich eine Villa mit Pool zu kaufen, will er mit seinem Geld Gutes bewirken. Außerdem ist er Mitgründer vom New Work Magazin Neue Narrative und versucht nebenbei 20 Millionen Dollar für seinen neuen Fonds einzusammeln, der in gemeinnützige Medien und Projekte investiert. Hallo Sebastian, schön, dass du heute da bist.
Hallo, freut mich auch.
Sebastian, was würdest du sagen, wie wichtig ist dir Geld?
Ja, das ist jetzt eine Frage, da könnten wir wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden. Also ich würde sagen, Geld ist in der Hinsicht für mich sehr wichtig, weil ich daran glaube, dass es unsere Gesellschaft viel bewegt. Also ich glaube, die Beschäftigung mit Geld finde ich sehr wichtig. Jetzt persönlich habe ich nicht so eine wahnsinnig große Affinität zu Geld. Also ich habe Psychologie studiert und habe mich sehr lange gar nicht mit Geld beschäftigt, fand das auch immer so ein bisschen profan irgendwie früher und wollte damit nicht so viel zu tun haben. Dachte irgendwie, Geld braucht man irgendwie, um ein Leben leben zu können, aber sich jetzt den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wollte ich nicht. Genau, deswegen, je nachdem, was du meinst, würde ich sagen, Geld ist mir gleichzeitig sehr wichtig und gleichzeitig überhaupt nicht wichtig.
Also Geld ist einfach hat einen Zweck, aber sollte nicht überbewertet werden, salopp gesagt.
Ich würde sagen, Geld in unserer, also in der Gesellschaft, die wir gebaut haben, ist Geld extrem wichtig, weil man damit einfach die Gesellschaft formen kann und wer Entscheidungen trifft, wo Geld hinfließt. Also nichts anderes macht ja auch unsere Regierung. Da werden Gesetze gemacht und Geld wird in die eine oder andere Richtung gelenkt. Und nichts anderes machen Menschen, die Unternehmen leiten, treffen Investitionsentscheidungen. Also es ist schon der Motor unserer Gesellschaft. Ob das so gut ist, dass das Geld überall so wichtig ist, ist nochmal eine andere Frage. Und ich finde eben diese Frage, ob Geld für mich persönlich wichtig ist, im Sinne, dass ich meinen Selbstwert daran messe, wie viel Geld ich habe, oder dass ich irgendwie nur danach strebe, möglichst reich zu sein, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Frage.
Und du hast schon mehrmals in Interviews gesagt, dass du nicht gut fandest, was Geld mit dir gemacht hat. Wie meinst du das?
Also ich hatte den Eindruck, dass dieser Prozess des Reicher und Reichwerdens und für mich die damit einhergehende Beschäftigung mit dem eigenen Vermögen und auch so ein bisschen, ich wurde so ein bisschen gehuckt von diesem Ziel, dann einfach immer mehr draus zu machen. Da hatte ich den Eindruck, dass das mit meiner Persönlichkeit nichts Gutes gemacht hat. Also ich würde sagen, dass mich das mehr von anderen Menschen distanziert hat und mich egoistischer gemacht hat und von den Dingen entfernt hat, die mir eigentlich wichtig sind, wenn ich ehrlich bin im Leben. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das ein bisschen, ja, wie so eine Droge eigentlich auch einen Effekt haben kann. Also man wird halt gehuckt und kriegt den Eindruck, dass es jetzt das, worum es geht, und entfernt sich dadurch aber letztlich immer mehr von den Dingen, um die es nach meiner Meinung eigentlich geht im Leben.
Und wie wirkt diese Droge? Reagieren Menschen um dich herum anders denn, weil du dann auf einmal der erfolgreiche, junge, reiche Unternehmer bist?
Ich glaube, es gibt ja viele Studien dazu, dass Menschen mit mehr Geld allgemein auch dann selbstbewusster sind. Ja, und ich glaube schon, dass in unserer Gesellschaft auch Menschen, die viel Geld besitzen, viel Vermögen haben, dass denen generell erstmal auch Respekt entgegengebracht wird, wenn man irgendwie vermutet, ah, der hat irgendwas Krasses gemacht oder kann was, was ich nicht kann. Und den Eindruck, ja, kann ich so ein bisschen schon auch bestätigen, würde ich sagen.
Ich verstehe dich so, dass man sozusagen im sozialen Status dazu gewinnt.
Ja, und ich glaube, da hängt ja ein bisschen mit zusammen, dass wir ja mit diesem Märchen aufwachsen, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, wo wer sich reinhängt und viel macht, dann am Ende auch erfolgreich ist. Und erfolgreich sein heißt Geld haben und Dinge besitzen. Und ich finde, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, merkt man eben, dass es ein Märchen ist, dass es nicht stimmt. Wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft. Das meiste Vermögen wird schlicht und ergreifend vererbt und nicht durch irgendeine Form von Leistung erarbeitet. Und es gibt ja auch Studien dazu, die zeigen, dass wenn man sich mal anguckt, welche Berufe einen Nutzen für die Gesellschaft haben und welche unterm Strich eigentlich einen Schaden haben, dass die Berufe mit dem höchsten Nutzen die sind, die am schlechtesten bezahlt werden. Und die Berufe mit dem höchsten Schaden für die Gesellschaft sind dann die, die am besten bezahlt werden. Also irgendwas stimmt da nicht mit unserer Sicht auf Geld und Vermögen.
Interessant, ja. Und als du dein Unternehmen Blinkist, dein ehemaliges Unternehmen muss man ja sagen, Blinkist verkauft hast, hast du auf einem Schlag mehrere Millionen Euro auf deinem Konto gehabt und trotzdem dann aber gesagt oder nach einer Zeit gesagt, dass du das gar nicht willst, dass du das Geld nicht willst und hast dann entschieden, 90% deines Vermögens für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Warum hast du das gemacht?
Also es war ein Prozess, das also sah, glaube ich, von außen so aus, als wäre das dann alles auf einen Schlag passiert. Ich hatte tatsächlich, ich bin schon 2016 bei Blinkist operativ ausgestiegen. Das heißt, ich war dann nur noch als Miteigentümer so von der Seitenlinie involviert und hatte auch dann schon in den Jahren nach 2016 einen Teil meiner Anteile verkauft und habe dann diesen Sprung oder diese Entwicklung gehabt von Pleite zu auf einmal ein paar hunderttausend Euro und dann auf einmal eine Million auf dem Konto und dann, als es letztes Jahr dann die Firma ganz verkauft wurde, war es eben nochmal mehr. Und ich hatte aber in dieser Zeit schon gemerkt, was das mit mir macht, dieses mehr Geld haben, vermögend sein und hatte mich auch unter anderem mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt und den Eindruck, dass ich mit dem Vermögen dann auf einmal Teil des Problems bin, also Teil der Menschen, die einfach zu viel besitzen in einer Gesellschaft, die so ungleich ist. Und bin dann für mich zum Schluss gekommen, ne, dass ich das also als Privatvermögen nicht brauche, auch nicht will, dass ich auch mich so privilegiert und abgesichert fühle, dass ich locker diese 90% aus meinem Privatvermögen rauslösen kann. Und was ich damit gemacht habe, war ja zu sagen, ich spende jetzt nicht an eine Organisation, mit der ich nichts zu tun habe, sondern ich habe das jetzt erstmal aus meinem Privatvermögen rausgetrennt und gesagt, ich packe das in eine Gemeinnützigkeit und in eine Struktur in Verantwortungseigentum, wo es dann nicht mehr eben mein Privatvermögen ist und wo ich aber schon noch mitgestalten kann, wie jetzt dieses Kapital am Ende hoffentlich für die Gesellschaft wirkt.
Und diese Struktur, könntest du etwas genauer beschreiben? Was ist das, eine gemeinnützige GmbH? Ist das eine Stiftung? Oder wie funktioniert denn sowas?
Ja, die Antwort gebe ich jetzt schon seit ein paar Monaten, weil wir immer noch nicht fertig sind, damit es zu konstruieren. Also ich hatte letztes Jahr gesagt, wir bauen jetzt so ein Hybrid aus Gemeinnützigkeit und Verantwortungseigentum, sind aber noch nicht fertig damit, aber es wird wahrscheinlich genauso was sein. Also eine Gruppe von Organisationen, gemeinnützige GmbH, eine GmbH in Verantwortungseigentum. Auf jeden Fall soll abgesichert sein, dass das nicht dann irgendwann doch wieder zurück in mein Privateigentum wandern kann. Und es soll auch abgesichert sein, dass es eben dauerhaft gemeinnützig wirken kann.
Okay, danke für die Erklärung. Wie fühlt es sich eigentlich an, so viel Geld auf einmal loszulassen? Also ich habe nie so viel Geld gehabt, werde wahrscheinlich nie so viel Geld haben. Und wenn ich mir vorstelle, 200 Millionen Euro, unglaublich viel Geld und dann das einfach loszulassen, wie fühlt sich das an?
Also mein Anteil daran war ja nicht so groß. Also das vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, dass der Teil, der bei mir angekommen wäre, lag irgendwo so ein bisschen oberhalb von 5 Millionen. Und es war, wie gesagt, vorher schon so ein Prozess vorausgegangen, wo ich mich damit beschäftigt hatte und ich habe das dann auch schon beschlossen, bevor ich überhaupt Zugriff auf dieses Geld hatte. Das heißt, ich hatte jetzt, also ich glaube, wenn jemand wirklich dieses Geld für sich irgendwo rumliegen hat und dann die Entscheidung trifft, ich gebe das jetzt ab, das fühlt sich vielleicht nochmal anders an als das, was ich gemacht habe, weil ich habe es ehrlich gesagt schon entschieden, bevor ich Zugriff gehabt hätte.
Also du warst der Versuchung nicht so nah.
Und ich glaube, es ist auch generell, es ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich schon bei mir selber und auch bei anderen sehe, dass ich glaube, dass diese Versuchung was mit einem macht. Also ich sehe zum Beispiel wirklich viele Gründer, die, wenn du sie am Anfang fragst, sagen würden, wie viel ist genug, wie viel brauchst du, dann nennen die dir irgendwas zwischen 1 und 10 Millionen vielleicht und mehr aber auch echt nicht. Und wenn die dann auf einmal dahin kommen, dass sie vielleicht diese 10 Millionen haben können, dann sind auf einmal 10 Millionen viel zu wenig, dann müssen es auf einmal 20 sein oder 50. Und ich glaube, dass es deswegen auch wirklich wichtig ist, sich frühzeitig auch gar nicht die Möglichkeit zu geben, gierig zu werden. Weil ich glaube, wir alle haben diese Seite an uns und ich kann mich da selber auch gar nicht ausnehmen. Und ich finde deswegen auch solche Ansätze wie Verantwortungseigentum sinnvoll, weil man da zum Beispiel auch schon frühzeitig in der Unternehmung sagen kann, für den Fall, dass hier irgendwann mal Unternehmen sehr wertvoll wird und man das vielleicht verkaufen könnte. Also für diesen Fall regeln wir frühzeitig, dass wir das dann nicht machen können, auch um zu verhindern, dass wir selbst dann vielleicht doch gierig werden in dem Moment, wo es dann möglich wird.
Und was glaubst du, was diese Menschen, die so gierig werden oder dann diesen Kick vielleicht bekommen, immer mehr zu machen, immer mehr Geld zu machen, neu zu investieren, neue Unternehmungen. Geht es da um Glück oder geht es um diesen Kick oder worum geht es denen da?
Wettbewerb. Also ich glaube, es ist am Ende wirklich Wettbewerb. Man vergleicht sich halt mit anderen und vergleicht sich eben nicht mit den Normalverdienenden, sondern dann mit dem Typen, der noch mehr Geld hat oder mit dem Typen, den man von der Business School kennt oder dem Typen aus der anderen reichen Erbenfamilie. Mit dem vergleicht man sich und also ich glaube, das ist auch für uns eigentlich so ein, finde ich, relativ traurig als Menschheit, weil ich denke immer, wenn so Leute wie Elon Musk und Mark Zuckerberg und Jeff Bezos diesen Wettbewerb unter Teenagern in irgendeinem Hobbykeller führen würden und rausfinden wollen würden, wer den längsten hat und am meisten anhäufen kann, dann wäre das ja voll okay. Aber leider führen sie diesen Wettbewerb halt auf unser aller Rücken und wir alle müssen mit den Konsequenzen leben, weil bei diesem Wettbewerb entsteht ja auch viel Schaden links und rechts. Und ja, ich glaube, wir müssen das alle ausbaden.
Move fast and break things war doch das Motto von Facebook, oder?
Genau, und man hat ja auch gesehen, was dabei rausgekommen ist.
Aber du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Und glaubst du, du hast damit andere inspiriert? Und willst du überhaupt andere inspirieren mit dem, was du gemacht hast?
Also ich freue mich natürlich sehr, wenn Leute mir sagen oder schreiben, dass sie das inspirierend finden oder auch unabhängig von mir vielleicht zu ähnlichen Gedanken gekommen sind. Das freut mich sehr. Und gleichzeitig finde ich halt, also für mich immer am einfachsten zu sagen, die Person, die ich verändern kann, bin ich. Das heißt, ich kann am Ende kann ja auch nichts anderes machen, als zu sagen, ich treffe mich selber Entscheidungen und biete meine Gedanken anderen an. Wenn sie die sinnvoll finden, dann können sie was damit machen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hatte vorher halt zum Beispiel bei diesem Thema Ungleichheit so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man damit rumrennt und darüber redet und Leute darauf hinweisen will, dass es da ein Problem gibt und Vermögen ungleich verteilt ist, dann also fand ich eine relativ undankbare Rolle, wohingegen selber zu sagen, hey, ich habe das als Problem erkannt, ich will nicht Teil des Problems sein, sondern so stelle ich mir vor, wie ich Teil der Lösung sein kann, finde ich eine deutlich angenehmere Rolle. Fühlt sich, also ne, das ist auch also viel mehr Selbstwirksamkeit als dieses Rumrennen und anderen Leuten erzählen, was sie machen oder denken sollen.
Ja, kann ja sehr pädagogisch im negativen Sinn oder didaktisch mit so einem Zeigefinger daherkommen, wenn man den Menschen sagt, deinem Gegenüber sagt, hey, du, das wäre richtig, wenn du das so und so machen würdest. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du das beschreibst, dass wenn du, indem du es vorlebst, halt, dass du dadurch andere auch viel besser abholen kannst.
Ja, und manche auch nicht, aber die holt man mit dem Zeigefinger auch nicht ab.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber würdest du sagen, dass dich diese Entscheidung unterm Strich glücklicher gemacht hat?
Auf jeden Fall. Also, und das höre ich auch von vielen Leuten, die ähnliche Entscheidungen getroffen haben, dass sie sagen, hey, mein Leben ist dadurch viel besser geworden. Ich habe mit einem Freund da kürzlich auch mal so gewitzelt, so man übersetzt sein ökonomisches Kapital in soziales Kapital, ne, man lässt was los, was irgendwie eine Zahl auf dem Konto ist und gewinnt dadurch irgendwie total viel neue Beziehungen und stärkere Verbindungen zu anderen Menschen. Also ich glaube, ja, ich kann für mich sagen, dass ich da viel draus ziehe und auf jeden Fall mich als glücklicher bezeichnen würde.
Ist da aus einem Netzwerk entstanden oder ich höre da so raus, dass du mit anderen Menschen in Kontakt gekommen bist, die Dinge ähnlich sehen wie du? Habt ihr euch dann da organisiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich habe letztes Jahr, als ich diesen Schritt öffentlich gemacht habe, war ich ein bisschen überwältigt, weil ich so wahnsinnig viele Zuschriften bekommen habe. Also es hat irgendwie Wochen gedauert, die alle durchzulesen. Und ich habe wirklich im Nachgang dazu ein komplett neues Netzwerk an Leuten eigentlich aufgebaut, die auch alle teilweise ihr Kapital oder ihre ganze Arbeitsenergie da reinstecken, irgendwie die Gesellschaft zu verbessern und so das zu machen, was ihren Idealen entspricht. Also da ist letztes Jahr wirklich wahnsinnig viel entstanden und darunter sind auch ein paar Leute, die sich von Vermögen trennen und sagen, ich sehe meine Rolle darin, einfach dieses Vermögen, von dem ich nicht finde, dass es mir in der Höhe zusteht, loszulassen und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Ungleichheit. Du hast dich in den letzten Jahren damit beschäftigt. Was ist dir dabei besonders aufgefallen in Bezug auch auf Vermögen und auf Vermögensverteilung, Gerechtigkeit in Deutschland?
Da ist mir viel aufgefallen. Also zum einen, ich fand die Zahlen so schockierend und ich habe aber das Gefühl, die Zahlen holen niemanden ab. Wenn mir jemand sagt, dass 4 Familien mehr besitzen als 40 Millionen Deutsche oder Menschen in Deutschland, bin ich total schockiert und finde, das ist ein untragbarer Zustand. Und mein Eindruck ist aber, dass das einfach viele Leute überhaupt nicht abholt oder sie sich da nichts drunter vorstellen können. Und mein Eindruck ist, dass man das irgendwie noch konkreter machen muss. Also mit den vier Familien ist es wahrscheinlich schon konkreter, als wenn man sagt, die reichsten 0,00001% haben so viel und die reichsten oder die ärmsten 50% so viel. Aber ich glaube, man muss es noch konkreter machen, um es für Leute verständlich zu machen. Und ich finde zum Beispiel einen Punkt darin total wichtig, dass die meisten Leute, die da so kalt gelassen werden von, glaube ich, gar nicht wissen, dass sie am Ende ja auch die Steuern bezahlen für die Superreichen, die so wenig zu beitragen zu unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man Menschen einfach mal vorrechnet, was ja durchaus geht, zu sagen, hey, du könntest jeden Monat 400 Euro netto mehr auf dem Konto haben, wenn Milliardäre ordentlich besteuert werden würden, kann mir vorstellen, dass es dann ein bisschen konkreter wird. Und ja, was mir auch auffällt, was ich wirklich extrem bitter und beschämend finde, ist dieses Treten nach unten. Also, dass dann die Interessenvertreter der Reichsten, ich will jetzt keine Parteien nennen, aber ich glaube, alle wissen ja, welche Parteien gemeint sind, dann gerne so eine Nebelkerze eigentlich zünden, indem sie sagen, ah, wir müssen jetzt auf die Geflüchteten gucken, wir müssen auf die Sozialgeldempfänger gucken. Ne, und da geht es in Summe ja um ein oder zwei, maximal zweistellige Milliardenbeträge, die sowas im Jahr kostet. Was die Reichsten in unserem Land nicht an Steuern bezahlen, was sie eigentlich bezahlen müssten, sind viel größere Beträge. Und die Diskussion auf diesen Schauplatz zu lenken, wo man auf die Schwächeren draufhaut, das finde ich wirklich, wirklich beschämend und traurig.
Finde ich sehr spannend, was du sagst. Während du so die Antwort gegeben hast, kam mir so die Parallele zur Klimakrise auf, weil ich da eine ähnliche Herausforderung wahrnehme, die daran liegt, dass diese so komplexe und abstrakte Krise, die dann so manchmal als Extremwetter vielleicht im Alltag dann aufpoppt, ja, so schwer in Verbindung zu bringen ist mit der Lebenswelt der einzelnen Menschen.
Ja, ich glaube, also Klimakrise finde ich sogar fast noch anspruchsvoller, weil ich glaube, dieses, was hat meine Entscheidung, heute ein Auto zu kaufen, damit zu tun, ob hier in 30 Jahren Klimaflüchtlinge millionenfach in meine Stadt kommen, das finde ich eigentlich noch mal schwieriger, das den Zusammenhang zu zeigen, weil da geht es ja auch noch um zeitliche Unterschiede oder zeitliche Zusammenhänge im größeren Zeitraum.
Ungleichheit und Klimakrise hängen ja eng miteinander zusammen. Und wo erlebst du noch Schnittstellen mit der Klimakrise und deiner Arbeit?
Also für mich hängt es extrem zusammen, weil ja wirklich ein kleiner Teil der Menschheit im Grunde verantwortlich ist für diese ganze Klimakatastrophe. Also es ist ja nicht so, dass wir da alle den gleichen Anteil dran hätten, sondern das sind ja einfach die reichsten paar Prozent auf der Welt, die das zu verantworten haben. Und also auch natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, wo kommen die Emissionen her? Das sind eine Handvoll Firmen, das ist eine kleine Gruppe an Menschen, die mit ihren Vermögen, ihren Investitionen weiterhin diese ganze fossile Industrie befeuern. Das heißt, also auch da, finde ich, hängt es einfach sehr stark zusammen. Die Leute, die in der Ungleichheitskrise die Verlierer sind, sind auch in der Klimakrise natürlich die Verlierer. Und was ich persönlich wichtig finde, ist halt dieses, wenn ich mir mal angucke in unserer Gesellschaft, ich kann nicht von einer Durchschnittsperson, die kein Vermögen hat, die irgendwie mit ihrem Job und Familie ausgelastet ist, kann ich nicht erwarten, dass sie die Klimakrise löst. Was ich erwarten kann, ist aber von Menschen mit Privilegien, also die, so wie ich, Freiräume, Vermögen, Kontakte haben. Wir sind diejenigen, die was machen können. Das ist ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und ich finde, wenn dieser Teil der Bevölkerung sich dann rausredet und sagt, ach, wisst ihr, das sollen andere machen, ich will hier einfach nur mein Geld vermehren, das, finde ich, ist ein Problem, weil die anderen können alle paar Jahre mal zu einer Wahl gehen und dann wird ihnen vielleicht noch eingeredet, sie könnten über Konsum die Welt retten. Das ist aber Bullshit. Deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass Menschen mit Privilegien diese Verantwortung auch ernst nehmen, die wir haben.
Und gab es bei dir oder hattest du bestimmte Momente, wo es bei dir Klick gemacht hat und du gemerkt hast, so wie wir momentan wirtschaften, das hält der Planet auf Dauer nicht aus?
Also ich finde, man merkt es ständig. Also ich habe immer meine totalen Verzweiflungsmomente beim Thema Reisen, weil ich irgendwie einerseits weiß, dass ich total gerne auch in andere Länder und andere Kulturen reise, aber mich immer schlecht fühle, wenn ich dann einmal im Jahr in ein Flugzeug steige oder dieses Jahr klappt zum Glück mal ohne, aber das sind so Sachen, wo ich selber immer vor einem Dilemma stehe. Und auch allein auf einer Reise fällt mir auch immer auf, wie viel Müll wir einfach produzieren als Menschen. Und ich finde, also ich merke da jedes Mal selber, das kann so nicht funktionieren. Das kommt mir schon für ein oder zwei Personen unglaublich vor, was da in so kurzer Zeit an Müll entsteht, der dann irgendwo noch rumgefahren wird und verbrannt wird oder verbuddelt wird, was weiß ich. Und das dann hochskalieren auf ein paar Milliarden Menschen und einen längeren Zeitraum. Und ja, das soll dann auf einmal hunderte oder sogar tausende Jahre weiter funktionieren. Das glaube ich, kann sich niemand vorstellen.
Erinnerst du dich an den Moment, an dem dir das erste Mal bewusst geworden ist, dass das so nicht weitergehen kann? Oder ist es langsam in dir gewachsen, nach und nach in kleinen Momenten?
Also ich glaube, ich habe relativ lange, ich würde mal sagen mindestens bis Mitte, Ende meiner 20er, habe ich mir irgendwie eingeredet, okay, Firmen, da sitzen ja vernünftige Leute, ne, das sind irgendwie so verantwortungsvolle Gebilde. Wenn eine Firma diesen Flug anbietet, dann muss ja irgendjemand sich dafür verantwortlich fühlen, dass das nicht unseren Planeten oder unsere Lebensgrundlage zerstört. Also ich habe mich da, glaube ich, relativ lang drauf verlassen und irgendwann mal gemerkt, dass das einfach nicht stimmt. Also dass sich in einer Shareholder-Kapitalismus-orientierten Firma niemand verantwortlich für irgendwas fühlt, außer Profite zu erwirtschaften. Und ich glaube, für mich war wahrscheinlich der erste Moment mal so einen Emissionsrechner für einen Flug zu benutzen und zu merken, dass sich mein CO2-Fußabdruck verdoppelt, wenn ich einen Langstreckenflug, wenn ich einen im Jahr mache. Genau, das war, würde ich jetzt vermuten, dass das, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber weiß auf jeden Fall noch, dass ich sehr erschrocken bin, als ich das mal berechnet habe.
Wo siehst du für UnternehmerInnen und InvestorInnen viel Potenzial, um mit Klimaschutz Geld zu verdienen? Oder sollte Klimaschutz nicht mit Gewinnen verknüpft werden?
Also ich glaube, in der Gesellschaft, die finanziell incentiviert, was gut für die Gesellschaft ist, dann sollte es möglich sein. Also wenn wir unser Geldsystem und Entlohnungssystem komplett neu denken und sagen, was gut für eine Gesellschaft ist, wird am besten bezahlt, dann würden Krankenschwestern richtig gut verdienen und LehrerInnen würden auch deutlich mehr verdienen als BankerInnen. Ich glaube, momentan haben wir so ein bisschen das Gegenteil gebaut. Es wird halt das gut belohnt, was zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Und das wiederum ist halt sehr stark mit Emissionen gekoppelt und Zerstörung und Extraktion. Deswegen glaube ich auch, dass momentan Investoren, Investorinnen, die rumrennen und sagen, maximaler positiver Impact und maximale Rendite, dass das einfach dann in der Regel eine Lüge ist. Entweder belügt man sich selbst oder man belügt andere, weil ich glaube, dass es in dem System, so wie es gerade ist, schlicht und ergreifend nicht geht. Also wenn ich wirklich einen positiven Beitrag leisten will, heißt es in der Regel, dass ich auf Rendite verzichten muss. Das muss nicht heißen, dass man nur spenden kann oder auch gar keine Zinsen oder Rendite bekommen kann, aber ich glaube, dass es keine große Rendite sein kann in dem System momentan.
Und was würdest du sagen, wie wichtig ist Geld, um die Klimakrise zu lösen?
Also ich würde sagen, das ist der Schlüssel. Also wir haben ja, also wenn wir allein das deutsche Privatvermögen komplett mobilisieren könnten, das sind ja irgendwie unvorstellbare Zahlen, irgendwo zwischen 15 und 20 Billionen Euro. Wenn wir das bewegen könnten und komplett shiften könnten in regenerative Teile der Wirtschaft, dann hätten wir die Klimakrise weltweit wahrscheinlich schon deutlich, deutlich abgebremst. Und das jetzt global gedacht, wenn du das komplette Geld, das heute in fossile Industrien investiert ist, morgen rausbewegst in andere Teile der Wirtschaft, dann hast du das Problem gelöst.
Das wäre mal ein großer Schritt. Zumindest nur ein Bruchteil davon. Das würde ja auch schon viel bewegen, nehme ich an.
Das stimmt. Aber ja, eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich bei dem, was wir wissen, müssten morgen alle fossilen Investments gestoppt und woanders investiert werden. Eigentlich müsste das so sein. Und ich glaube, warum wir es nicht machen, ist unsere globale Wirtschaft, wo halt so viel zusammenhängt und jetzt nicht eine kleine Community von Menschen sagen kann, wir wollen das so nicht mehr und wir ändern es.
Sebastian, wir kommen jetzt zu unserem Klimadilemma. Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost besprechen dabei eine moralische und gesellschaftliche Zwickmühle, vor die uns die Klimakrise immer wieder stellt. Hören wir einfach mal rein.
Das Klimadilemma.
Wir sprechen heute über die Frage, wie sehr können wir eigentlich auf technologische Klimalösungen hoffen? Was denkst du dazu, Manu?
Die Sache hat irgendwie zwei Seiten. Einerseits brauchen wir Technologien und Innovationen, also sowas wie Solar- und Windtechnologien, Wärmepumpen, E-Antriebe und so weiter. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann es auch ziemlich gefährlich werden, wenn wir uns zu sehr auf technologische Entwicklungen verlassen.
Ja, voll. Und das ist ja auch ein beliebtes Argument von Leuten, die den Klimaschutz eher ausbremsen wollen, ne? Also wir müssen irgendwie auf Klimatechnologien warten, wie zum Beispiel CCS, also Carbon Capture and Storage, wo CO2 unter der Erde zum Beispiel abgespeichert werden soll. Aber die Technologie ist eben noch gar nicht marktreif und auch noch viel zu teuer.
Ein anderer Punkt ist, wenn wir die Klimakrise nur mit Technologien lösen wollen, dann kann die Zukunft ziemlich düster aussehen, weil dann blüht uns mit ziemlicher Sicherheit sowas wie Solar Geoengineering. Das ist ja eine Technologie, die in letzter Zeit viel diskutiert und auch viel dran geforscht wird.
Also kurz gesagt werden darunter Technologien zusammengefasst, mit denen die Sonneneinstrahlung auf der Erde abgedunkelt werden soll. Und das kann zum Beispiel funktionieren, indem Schwefelpartikel in der Stratosphäre ausgetragen werden von speziellen Ballons oder Flugzeugen. Und dadurch soll dann weniger Sonnenenergie auf der Erdoberfläche ankommen.
Das klingt so ein bisschen wie so eine Schwefelsonnencreme für die Erde.
Ja, so in etwa. Und der Vorteil wäre auch, dass diese ausgesprühten Schwefelmoleküle innerhalb von kurzer Zeit wirken würden. Also die Erde würde sich innerhalb von vielleicht wenigen Jahren merklich abkühlen dadurch.
Also eigentlich genau das, was wir brauchen jetzt in dieser Situation. Aber muss man auch sagen, die Nebenwirkungen wären wirklich katastrophal. Die Niederschlagsmuster könnten sich massiv verändern. Der Monsun in Westafrika oder Südindien könnte ausbleiben. Saurer Regen könnte entstehen. Und das ist echt nur der Anfang der Liste.
Und hinzu kommt, die Technologie macht innerhalb kürzester Zeit abhängig. Also stellen wir uns mal vor, wir machen jetzt für 10, 20 Jahre dieses Solar Geoengineering und hören dann abrupt auf. Dann würde sich die Erdoberfläche innerhalb kürzester Zeit wieder erhitzen. Und auf diesen schnellen Wandel sind weder wir Menschen noch die Natur in irgendeiner Form eingestellt.
Also unterm Strich würde die Technologie bewirken, dass wir uns für kurze Zeit gut fühlen, aber dann rutschen wir in die Abhängigkeit und mit all den Risiken und genau. Nebenwirkungen. Hört sich für mich dann doch eher nach Heroin an als nach Sonnencreme. Und wir müssen ja auch sehen, dass wir einfach CO2 so schnell wie möglich runterkriegen müssen und dafür auch einfach jede Menge Lösungen schon parat haben, die wir heute umsetzen könnten.
Voll. Und da gibt es ja nicht nur Solar- und Windenergie, sondern es gibt auch andere Lösungen und Innovationen, auch soziale. Also es gibt eine Kreislaufwirtschaft, die wir jetzt antreiben könnten, oder auch Suffizienz wäre da eine gute Lösung. Und da müssen wir aufpassen, dass so Versprechungen von so vermeintlichen technologischen Wunderwaffen eben nicht solche anderen vielversprechenden Lösungsansätze verdrängen.
Sebastian, was denkst du dazu? Welche Klimatechnologien machen dir Hoffnung?
Also ich bin generell kein Verfechter von Green Growth. Also ich glaube, dass es natürlich sinnvoll ist, Technologien und auch Weiterentwicklungen sich anzuschauen und das als einen Baustein zu sehen, was ich fatal finde, ist darauf zu viel Hoffnung zu setzen. Insgesamt werden wir einfach von diesem Wachstumspfad runter müssen, meiner Meinung nach. Und ich finde jetzt zum Beispiel zu sagen, wir machen einfach weiter und lassen die ganze Automobilindustrie und die ganzen anderen Industrien weiter emittieren wie die Blöden, entwickeln Technologien, die dann am Ende wieder Carbon Capturing oder sonst was machen wollen, die dann jetzt mit Investorengeld finanziert werden, weil sie auf Geschäftsmodelle hoffen, die sie nachher dann, ne, mit denen sie nachher Geld verdienen können von den Firmen, die Emissionen verursachen. Es ist doch Blödsinn. Dann geht dieses Wachstum halt weiter, was halt leider unser Imperativ ist in der aktuellen Wirtschaftsordnung. Aber es ist absolut sinnlos, weil wir damit einzig und allein das Risiko erhöhen, dass uns das total um die Ohren fliegt. Und ja, ich würde wirklich sagen, klar, es ist sinnvoll, sich solche Technologien anzuschauen. Aber ich finde, der andere Teil, jetzt schnell die Emissionen runterzubekommen, ist einfach der viel wichtigere. Als man gemerkt hat, die Ozonschicht geht kaputt, hat man ja auch nicht gesagt, wir machen einfach weiter mit dem FCKW und überlegen uns, wie wir eine neue Ozonschicht in die Atmosphäre bekommen. Wenn das damals der Weg gewesen wäre, dann hätten wir jetzt auch eine andere Welt.
Stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Ich erinnere mich auch noch daran, aus meiner Kindheit, Jugend, das war ein großes Thema. Und dann hat es ja doch geklappt. Dann wurden die Kühlschränke abgeschafft, die FCKW produziert haben, etc. pp. Ja, insofern ein bisschen Hoffnung. Den Klimanewsletter Treibhauspost von Julian Manuel, der erscheint alle 2 Wochen. Und ihr, liebe HörerInnen, könnt ihn abonnieren unter treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Sebastian, wir kommen zum Schluss. Welchen Tipp hast du für uns alle, die gerade überlegen, ein eigenes Unternehmen zu starten?
Also ich finde heutzutage, wenn ihr was machen wollt, das wirklich einen positiven Impact habt, stellt euch einfach darauf ein, dass es der härtere und der finanziell unattraktivere Weg ist, als was zu machen, was auf Ressourcenausbeutung beruht. Ich glaube aber trotzdem, dass das der richtige Zeitpunkt ist, jetzt Firmen oder auch, ich finde auch nicht, es müssen ja nicht immer nur Firmen sein. Ich finde auch, es gibt so viele tolle Non-Profit-Organisationen und gemeinnützige Organisationen, die jetzt gerade viel dazu beitragen, dass sich Sachen verändern. Also ich würde euch eher empfehlen, sowas zu machen, als jetzt vielleicht das 100. vermeintlich ökologische oder klimaneutrale Produkt aus dem Supermarktregal noch an den Start zu bringen. Ich hoffe, das war jetzt optimistisch und motivierend genug.
Ja, auf jeden Fall, ja, ehrlich. Damit können wir arbeiten. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Wir sind am Ende der Folge angelangt.
Danke dir.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Pod der guten Hoffnung, damit ihr keine neue Folge verpasst. Mein Name ist Jonas Fitsch. Schön, dass ihr heute dabei wart.